Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Triathlon Podcast. Ich würde heute sagen, das ist ja fast ein neues Format, ja. Und zwar würde ich es mal so spontan Hörtipp nennen, weil hier und da bringe ich neue Podcasts on board, bin neugierig, was andere Podcasts dazu erzählen haben über ihre Journey, wie sie auf ihren Podcast gekommen sind. Zum Beispiel die Kollegen von Beyond Sports waren dort oder waren hier zu Gast vor ein paar Wochen, die sich ja so Randsportarten halt gewidmet haben. Heute ist ein weiterer Sportpodcast zu Gast, und zwar der Mein Athlet Podcast von Benjamin Brimmel. Grüß dich, Benjamin.
Ja, hallo Markus, freut mich, dass du mich zum Podcast eingeladen hast.
Ja, Logo, klar, gerne. Ich habe gerade schon gesagt, Mein Athlet heißt der Podcast. Wann und wie, oder erstmal fragen wir mal, ich meine, deinen Namen kennen wir jetzt, aber wo kommst du her in Deutschland und wie bist du zum Podcasting gekommen?
Ich komme aus Frankfurt am Main, also quasi aus dem Herzen Deutschlands, und ich war selbst, ja, ich glaube 14 Jahre lang Leistungssportler. Ich war Leistungssportler in der Leichtathletik, und um genau zu sein, ich war Kurzsprinter. Ich bin die 100 Meter, 200 und manchmal auch die 400 Meter gesprintet, und dann ja irgendwann nach meiner aktiven Zeit kam dann so die Idee auf, Mensch, ich könnte doch einen Podcast an den Start bringen, einfach um Athletinnen und Athleten als Gast zu begrüßen.
Das heißt, wann bist du mit deinem Podcast gestartet?
Das liegt jetzt mittlerweile, ich glaube, 4,5 Jahre zurück. Die erste Folge ging im Februar 2019 online. So die Planung, die ist noch in 2018 gestartet, aber live bin ich dann im Februar 2019 gegangen.
Was war das für ein Feeling für dich, als du so zum ersten Mal so die erste Folge live gestellt hast?
Also ich weiß nicht, wie es dir vor deiner ersten Folge ging, aber ich habe nicht besonders gut geschlafen. Also die Folge war aufgezeichnet, der Gast war auch super. Es kommt ja auch immer darauf an, wie jemand erzählen kann, was hat jemand für Geschichten, und das hat auch alles gepasst. Aber nichtsdestotrotz, wenn man dann die Folge hochgeladen hat, auf dem Server ist alles eingestellt, dass sie dann um 0 Uhr online geht, dann wird man zumindest vor der ersten Folge doch ein bisschen nervös, und dementsprechend, ja, habe ich in dieser Nacht nicht so gut geschlafen, aber nachdem dann das Feedback sehr, sehr schön war, hat sich dann schon ab Folge 2 entspannt.
Ja, ging mir ähnlich, ja. Wobei ich hatte damals noch das Problem oder die Herausforderung, dass ich meine Stimme am Anfang gar nicht hören konnte. So, ja. Wenn ich in der Nachbearbeitung mich dann gehört habe, dachte ich mir, jetzt bin ich, ja. Ging es dir ähnlich?
Absolut. Also das war tatsächlich noch ein bisschen länger ein Problem. Ich würde sagen, so die ersten 2-3 Monate, die Nachbearbeitung, die war für mich immer ein Graus. Ich musste auch öfter mal Pause machen, weil ich meine Stimme einfach nicht ertragen habe und habe gedacht, wer hört sich das denn an? Aber das ist, glaube ich, tatsächlich einfach nur so eine Gewöhnungssache, weil man seine Stimme ja so immer ein bisschen anders wahrnimmt. Aber das war tatsächlich auch eine der größten Hürden für mich am Anfang, dass ich gesagt habe, okay, das ist nur schwer zu ertragen.
Nein,
hast du denn eigentlich angefangen? Hier, das ist ja noch deutlich länger, liegt ja noch deutlich länger zurück als bei mir.
Ich habe die Idee zum Podcast so im Sommer 2012 gehabt und habe dann so ein bisschen Content im Vorfeld aufgenommen und bin dann im Februar 2013 live gegangen.
Also wirklich ein Podcast-Pionier und dann ja auch in diesem Jahr dein 10-jähriges. Also.
Ja, richtig. Hatten wir im Februar und haben auch ein bisschen gefeiert. Und also macht halt Spaß, ja. Gerade so auf so Gespräche. Ich habe gesehen, du hast ebenfalls Interviewgäste zu Gast und holst die Meinung von anderen rein. Und das macht mir ebenfalls Spaß. Aber das war ein Riesenschritt aus der Komfortzone. Also damals, als ich so die Idee hatte, dann gab es auch noch nicht so Online-Tools, wie wir heute nutzen, sondern so Ferngespräche wurden halt noch so mit spezieller Technik aufgenommen. Da bin ich echt froh, dass es sowas heute nicht mehr gibt, also dass wir heute Online-Tools dazu haben. Weil das war nämlich echt voll das Lotteriespiel. Du hast erst später, nach der Aufnahme in Audacity rein, festgestellt, ob es was geworden ist. Ja. Und damals gab es noch nicht so Tools, wo du noch irgendwie was rausholen kannst, wenn es verhauen gewesen ist. Und
ja. Ich habe tatsächlich die ersten, ich würde sagen, 50 Folgen immer persönlich aufgenommen. Also im ersten Jahr habe ich auch ordentlich Kilometer zurückgelegt und habe viel von Deutschland gesehen, viele Trainingsstätten, und bin dann tatsächlich erst zu Corona-Zeiten auf die Online-Aufnahmen umgeschwenkt, weil ich mich auch am Anfang überhaupt nicht damit auskannte. Nur irgendwann war es dann so, ich würde sagen, im März, April 2020 war es dann doch schwierig, Leute persönlich in ganz Deutschland zu besuchen, gerade in den Trainingsstätten. Und dann war ich quasi dazu gezwungen, auf die Online-Tools umzusteigen und bin dann tatsächlich erst auf diese Schiene gekommen. Deswegen in 2012, Hut ab, dass das tatsächlich da auch schon möglich war.
Absolut, ja. Du hast eingangs gesagt, du hast einen Leichtathletik-Hintergrund, warst 14 Jahre Leistungssportler. Was hast du da so gelernt in der Zeit?
Viel, würde ich sagen. Also neben natürlich viel im Technischen über das Sprinten, gerade über die 100 und 200 Meter, aber auch vieles für andere Lebensbereiche. Also zum Beispiel so Learnings fürs Leben zum Beispiel, dass es sich wirklich lohnt, kontinuierlich an der Sache dran zu bleiben. Auch wenn viele sagen, dass du bist zu alt für irgendetwas oder die Ziele sind zu ambitioniert, dass man nicht auf solche Stimmen hören sollte, sondern eher auf sein Bauchgefühl. Weil bei mir war es so, hatte gesagt, ich war lange als Leistungssportler aktiv. Ich bin allerdings erst mit 18, 19 zur Leichtathletik gekommen. Davor habe ich lange überhaupt keinen Sport gemacht. Ich war mal in meiner Jugend als Fußballspieler aktiv, aber hatte da kein Talent und bin dann einfach mit 18, 19 einfach mal so ins Training da reingestolpert und die erste Trainings Einheit war für mich nach dem Einlaufen beendet, weil ich einfach so platt war und so unfit und so die Stimmen, ich sag mal aus dem Umfeld, dann eher so waren, ja, ist ja vielleicht ganz nett, aber dass du da jetzt noch wirklich weit kommst, ist eigentlich ausgeschlossen. Nichtsdestotrotz hatte ich dann doch das Glück, in einer guten Trainingsgruppe zu sein, da ein gutes Trainingsumfeld zu haben und dafür, dass ich doch recht spät angefangen habe, dann doch noch durch den Sport oder über den Sport recht weit gekommen bin. Und das ist, glaube ich, so eine der wichtigsten Sachen, die ich mitgenommen habe, dass ich einfach so auf mein Bauchgefühl höre und wenn ich auf was Bock habe, dann ziehe ich das auch durch, ohne da zu viel auf, ich sag mal, jetzt negatives Feedback Wert zu legen. Weil es gibt immer Leute, die Sachen kritisch sehen, aber am Ende des Tages hat man es ja selbst in der Hand. Und gerade wenn man was mit Leidenschaft macht, sollte man solche Sachen einfach eher ausblenden.
Ja, es ist ja dein Leben, ja. Und du willst es ja erreichen und kein anderer. Und sicher, klar gibt es dann halt die Nörgler, die das nicht zutrauen, aber da muss man, wie du schon sagst, muss man auf sich selber hören und für sich selber entscheiden, okay, will ich den Weg gehen oder nicht? Und ich meine, was wäre die Alternative gewesen mit 18, 19? Dass du aufhörst mit Sport und Party machst ohne Ende, oder?
Ja, genau. Und weiter so unfit bleibe, dass ich nach 10 Minuten Einlaufen nicht mehr kann. Also
super.
Natürlich macht man sich dann auch immer so ein bisschen Gedanken, wenn irgendwelche Ratschläge von außen kommen, aber am Ende, das ist wirklich so eine Sache, die ich von außen die ich gelernt habe durch den Sport, ist, dass man da auf sein Gefühl vertrauen soll. Und das ist ja eine Sache, die einen nicht nur im Sport weiterbringt, sondern auch in vielen anderen Sachen.
Aber ich glaube, das war vielleicht gar nicht so schlecht, dass du erst so spät gestartet hast, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn Menschen in jungem Alter halt starten, so mit, was weiß ich, 7, 8, dann schon ambitioniert halt dabei sind, dass die vielleicht auch drohen auszubrennen in jungen Jahren. Ja? So zu Beginn der Teenie-Zeit zum Beispiel. Weil ich habe einen Schwimmhintergrund und da war das zum Beispiel so. Es gab einige, die halt sehr, sehr früh angefangen haben und auch dann halt in Trainingsgruppen waren, wo das Training ziemlich schnell halt hochgefahren wurde. Was weiß ich, 3, 4, 5, 6 Mal die Woche. Und die hast du dann später nicht mehr in Wettkämpfen gesehen, weil die einfach fertig waren.
Ja, diese Gefahr, die gibt es tatsächlich immer. In der Leichtathletik ist es tatsächlich so, dass viele, die sehr erfolgreich sind, auch schon früh begonnen haben. Also die meisten meiner Gäste haben so in einem Alter von 6, 7 Jahren das erste Mal die Laufschuhe geschnürt. Aber tatsächlich gerade so in der Pubertät oder in diesem Übergang vom Studium zum Beruf gibt es dann viele, die dann vielleicht ausgebrannt sind oder aufhören oder auch einfach schon so verschlissen sind. Also so viele Verletzungen in ihrer Jugend davongetragen haben, dass dann so ein Training auf Leistungsniveau gar nicht mehr möglich ist. Deswegen, also klar stellt man sich so manchmal die Frage, was wäre, wenn ich schon früher mit dem Sport begonnen hätte, weil in jungen Jahren setzt man auch so ein bisschen die Grundlagen. Aber am Ende des Tages weiß ich nicht, was dann gewesen wäre. Es hätte auch sein können, dass ich dann Verletzungspech gehabt hätte, ausgebrannt gewesen wäre oder dann einfach, ja, es dann doch irgendwann vorgezogen hätte, feiern zu gehen. Und den Sport dann liegen gelassen hätte. Deswegen ist das immer so eine Frage, die stellt man sich, aber ich glaube, man sollte das dann auch nicht zu negativ sehen, auch wenn man da etwas später begonnen hat.
Ja, Stichwort Feiern, gut, gerade Frankfurt am Main kann man gut feiern, ja.
Also, ja, ja.
Ich habe dir eingangs gesagt, wie offline, ich habe auch mal eine Zeit lang in Frankfurt gewohnt und damals war noch Omen und Doring Ray und XS und so.
Die besten Techno-Clubs.
Das war so meine Zeit. Hier. Absolut, ja. Und HL3 Club Nights, ebenfalls legendär.
deswegen, das sind dann so Sachen, die sind in der Jugend dann natürlich auch reizvoll und das ist dann immer so die Frage, wie setzt man dann die Prioritäten?
Du hast gesagt, 100, 200, 400 Meter. Was sind so deine Bestzeiten, wenn ich fragen darf? Wobei ich jetzt kein ja. Zeitenfetischist bin, ja, um Himmels Willen.
Über die 100 Meter ist meine Bestzeit eine 10,49. Das hat dann so in Deutschland gereicht für, ja, ich sag mal, Finaleinzug oder das eine oder andere internationale Meeting. Und bei den 200 war meine Bestzeit eine 21,11, ist ungefähr das gleiche Niveau. Also bei den 100 Metern ist natürlich immer noch mal ein bisschen mehr Konkurrenz, weil das so auch die beliebteste Strecke ist und der Trainingsaufwand nicht ganz so groß ist wie bei den 200. Aber wenn man mal so die Zahlen gegenüberstellt, ist es ungefähr das gleiche Niveau. Ich finde es auch ganz witzig, so die 100 Meter sind so unter den Sportarten mit das kürzeste an Belastung, was es gibt. Und im Triathlon auf der anderen Seite, wenn man dann die langen Distanz macht, da gibt es nicht mehr viel, was in diese Richtung geht, was noch länger geht, außer jetzt vielleicht irgendwelche Ultraläufe. Deswegen so die, das sind so zwei wirklich große Gegensätze.
Und Stadionrunde, wo steht da deine Bestzeit?
Über die 400 Meter ist meine Bestzeit bei 49, ich glaube 17, ist nicht zu vergleichen mit meinen Zeiten über die 100 und 200. Ich habe in der letzten Saison zwar versucht, auf die 400 umzusteigen, aber da hat dann tatsächlich das Talent gefehlt und da ist der Trainingsaufbau auch nochmal ein komplett anderer. Und ich sag mal, gerade auch für die 400 Meter muss man gemacht sein.
Aber dennoch, ich meine, wenn man so 100 auf 200 vergleicht, da ist ja im Prinzip fast 1:1 kein Leistungsabfall.
Ja, man sagt auch ungefähr, dass man die 100 Meter Bestzeit so grob mal 2 nehmen kann, um die 200 Meter Bestzeit zu errechnen, wenn man vernünftig trainiert hat. Ansonsten können auch die 200 schon lang werden.
Wow, also Respekt dafür. Ich glaube, an solche Zeiten würde ich niemals rankommen.
Aber ich glaube, es ist eigentlich egal, in was für Zeiten man da läuft. Ich glaube, das ist auch im Triathlon ähnlich. Also egal, ob man jetzt auf einem Niveau läuft, wo man sich jetzt vielleicht im Kreis misst oder ich sag mal bei den Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften. Das Schöne ist ja eigentlich eher dieses Wettkampffeeling, was drumherum ist. Vielleicht so die Konkurrenz, sich zu messen mit anderen oder eben auch sein eigenes Leistungsniveau nochmal so ein Stückchen nach oben zu schrauben. Und ich glaube, da ist es egal, ob man jetzt eine 10-4, eine 9-5 oder eine 13-5 sprintet, sodass über sich hinauswachsen sieht, dass das kontinuierliche Training was gebracht hat. Ich glaube, das ist das, was auch für mich immer so den Reiz mitgebracht hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es im Triathlon dann ähnlich ist.
Ja, sicher. Ich meine, wenn du trainierst auf ein Ziel hin und dann halt, oder es ist immer die erste Herausforderung, ist halt, mir gesund durchs Training zu kommen, ja. Gesund durch die Vorbereitung, dich gesund an die Startlinie zu stellen, dann hast du im Prinzip schon die halbe Miete, ja. Und das Rennen an sich ist dann im Prinzip nur noch das Ernten von dem, was du im Vorfeld gesät hast. Sollte in der Regel purer Genuss sein, ja. Es sei denn, du hast halt irgendwie scheiße trainiert und dann ist es natürlich echt so ein Sufferfest, also echt ein Leidensfest dann halt während des Rennens. Habe ich auch schon erlebt, selber. Das mache ich auch nie wieder, braucht man nicht. Und ist aber dennoch halt auch ein Erlebnis, weil du halt sehr, sehr viel über dich selber lernst, ja. In dem Fall, wie tief du in dir selber graben kannst, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Also das geht dann weniger so um den Körper, sondern mehr um den Kopf.
Ja, absolut. Was kannst du dich noch konkret an den Wettkampf erinnern, als das bei dir so war?
Ja, das war letztes Jahr hier in Aix. Und, oder nee, also zweimal hier in Aix. Einmal 2019 und einmal letztes Jahr. Und das erste Mal 2019 war richtig doof, weil ich hatte über den Winter halt so eine Art Lungenentzündung entwickelt und hatte den Startplatz im September davor halt, im Jahr davor halt mir gelöst. Hatte dann Kontakt mit dem Veranstalter aufgenommen und zu dem Zeitpunkt war es nicht mehr möglich, halt den Platz zu schieben auf das Folgejahr. Dann habe ich halt hier so ein bisschen überlegt, ja, was machen wir? Geld versenken wollte ich jetzt auch nicht. Und dann habe ich halt nach bestem Wissen und Gewissen halt ein bisschen trainiert. Und aber das war echt nichts, ja. Es war wirklich nichts. Also ich bin zweimal im Becken gewesen, vielleicht zusammen 3 Kilometer geschwommen, dann halt Rad gefahren, einmal draußen und einmal drin. Und dann halt so ein Walk-Run-Mix gemacht, 4 oder 5 Mal. Wollte einfach dahin, weil du bekommst halt so eine Art Rucksack am Anfang, am Tag davor, beim Einchecken. Schön. Und den wollte ich halt nicht verschenken. Und dann dachte ich mir, okay, checkst einfach mal ein und siehst, wie weit du kommst. Und wenn du den Eindruck hast oder wenn ich den Eindruck habe, es wird für die Gesundheit ein Risiko, dann steige ich halt aus. Ja, letztendlich war es halt so, dass ich beim Schwimmen ging's, weil ich hatte einen Schwimmhintergrund, das war okay. War jetzt aber auch nicht weltbewegend. Beim Radfahren war es richtig tough, weil die Strecke hier hat ungefähr auf die 85 Kilometer 1300 Höhenmeter. Die merkst du dann wow. schon. Da habe ich gelitten und dann wusste ich aber auch, dass ich halt, weil es gibt immer so Cut-off-Zeiten. Du musst halt nämlich nach einer gewissen Zeit aus dem Wasser sein, nach einer gewissen Kombinationszeit aus Schwimmen und Rad vom Rad gestiegen sein und in einer gewissen Zeit halt mir den gesamten Wettkampf absolviert haben. Dann hatte ich halt so kurz vor der Wechselzone 2, also vom Rad, habe ich dann halt gesehen, dass ich leicht über dieser Cut-off-Zeit schon war, über, weiß nicht, 45, 60 Sekunden oder so. Bin dann noch abgestiegen. Die haben mich nicht rausgenommen und weil sie es wahrscheinlich auch gar nicht gemerkt haben. Aber ich wusste, dass ich halt raus bin und dementsprechend auch nicht später halt in der Ergebnisliste stattfinden werde, also mit einem DNF, did not finish. Aber wollte es halt dennoch halt für mich ins Ziel bringen. Und das habe ich dann letztendlich halt in der erforderlichen Zeit gepackt, aber war letztendlich halt nicht in der Ergebnisliste. Aber an dem Tag wollte ich einfach für mich halt sehen, wie weit geht's und kriegst du es noch hin? Und das ging halt in dem Fall. Aber echt tief graben müssen. Und da war ich echt 3 Tage lang ziemlich leer danach.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hast du danach noch eine längere Trainingspause gemacht oder wie bist du dann danach wieder ins Training eingestiegen?
Genau, am Tag danach bin ich in ein Triathlon-Einsteigercamp gefahren, weil ich da mit dem Podcast aktiv war. Ich weiß nur ganz genau, ich bin Montag früh hier losgeflogen. Und kam mittags in dem Fall Fuerteventura an und bin dann erstmal in den warmen Pool gesprungen und es war wie Massage, ja. Es war richtig entspannt. Der Weg zum Flughafen war schon Pain. Dann halt so innerhalb des Fluges habe ich mich echt hin und her gewunden, weil ich irgendwie keine richtig gescheite Sitzposition finden konnte, weil mein Hintern total wund war vom Tag davor und so. Und als ich dann halt ins warme Wasser gesprungen bin, war echt voll die Erlösung. Und die nächsten Tage wurde es dann auch immer besser. Also lockeren Lauf mitgemacht mit den Einsteigern, lockere Radfahrt gemacht. Und das war genau richtig. Also im Prinzip so den ganzen Schmerz halt ein bisschen rausgefahren und rausgelaufen und rausgeschwommen. Das war genau richtig. Ich glaube, hätte ich nichts gemacht, dann wäre ich wahrscheinlich nicht so richtig aus dem Quark wiedergekommen, ja.
Dann kommt man auch schnell ins Übertraining rein. Dann Erkältungen sind dann eher an der Tagesordnung.
Das auch,
Verletzungen können dann ganz, ganz schnell mit reinspielen. Weil so auch gerade, wenn man, unfit oder verletzt bei der Leichtathletik in einen Kurzsprintwettkampf reingeht oder da zu viel trainiert und nicht die richtige Regeneration findet, dann kann das auch ganz schnell in diese Richtung gehen. Deswegen hatte ich gefragt, wie bist du danach wieder ins Training gegangen oder hast du erstmal eine Pause gemacht und ich glaube, da ist es egal, ob man jetzt Triathlet ist oder Kurzsprinter, muss man sich dann auch tatsächlich mal die Zeit nehmen und einfach so einen Gang rausnehmen und sich am besten in den warmen Pool legen.
Lockere sportliche Aktivität in den Folgetagen, sag ich mal so. Also es war jetzt nicht mir sofort wie hier maximal all out und so ein Schnickschnack. Nee, das nicht. Und Übertraining, durch die magere Vorbereitung war an Übertraining überhaupt nicht zu denken. Also das kam gar nicht in Frage, du. Hier zu dir, wie sah so bei dir so die Trainingszeit aus? Ich meine, um auf 100, 200, 400 Meter zu trainieren, wie viel Zeit musstest du da so investieren pro Woche?
Also ich hatte das Glück, dass ich dann relativ schnell in eine Sportfördergruppe gekommen bin und dann eben zeitlich überhaupt nicht gebunden war. Und wir haben dann tatsächlich zu meiner Hochzeit zwischen, tatsächlich in den harten Wochen 14 bis 15 Trainingseinheiten gemacht im Trainingslager in der Spitze. Und ansonsten aber würde ich sagen, so im Schnitt 5 bis 9 Trainingseinheiten. Das ist dann natürlich auch immer abhängig davon gewesen, zu welchem Zeitpunkt der Saison befinden wir uns jetzt, also kurz vor der Wettkampfsaison, da wird es dann natürlich runtergefahren auf 5, manchmal vielleicht sogar noch weniger Trainingseinheiten, aber wenn man dann gerade im Aufbau ist, im Spätherbst oder im Herbst, da konnte es dann schon knackig werden. Und dann, also bis zu teilweise 3-mal am Tag wurde dann trainiert. Genau, aber in der Regel 1 bis 2 Mal.
Und immer nur auf der Bahn oder auch im Kraftraum?
Ganz unterschiedlich. Also Kraft spielt natürlich im Sprint eine wichtige Rolle. Da waren wir zwei, manchmal dreimal in der Woche im Aufbau. Dann natürlich auch erstmal Grundlagen geschaffen und dann aber auch, was das Maximalgewicht bei den Kniebeugen, beim Kreuzheben, Reißen und Umsetzen anging. Das waren so die Hauptübungen, spezifischen Training, die wir gemacht haben. Und dann natürlich auf der Bahn Tempoläufe waren oder sind wichtig für Sprinter. Technik ist ein wichtiger Punkt. Der Kurzsprint ist ja im Prinzip untergliedert in mehrere Phasen. Start, dann die ersten Schritte, dann die Pickup-Beschleunigung, Maximalgeschwindigkeit und dann Schnelligkeitsausdauer. Das wurde dann auch immer noch mal so ein Stück weit getrennt trainiert. Hürdenkoordination ist für Sprinterinnen immer natürlich auch noch wichtig. Und dann aber auch Mobility, solche Sachen. Und das waren im Prinzip so die Haupttrainingsblöcke, in die man das so unterteilen würde.
Fand auch mentales Training statt. So bei zum Beispiel im Triathlon ist es halt viel, wenn das halt ja immer mehr halt auch so der Kopf halt irgendwie trainiert wird.
Ja.
Gerade so in Situationen des Rennens, wo es halt total übel läuft und dass man da halt irgendwie Tools an die Hand bekommt, wodurch man sich wieder rausziehen kann. Wie war das bei euch?
Damals war das tatsächlich noch nicht so ein großes Thema. Ich habe ja auch 2014 dann mit dem Leistungssport aufgehört und das ist so ein Learning, was ich aus den Podcast-Folgen mitgenommen habe, wie wichtig das Mindset tatsächlich ist, weil das auch gerade für meine Gäste immer entscheidender wird. Ich war damals so ein bisschen auf dem Trichter, ich bin Wettkampftyp, ich bin meistens motiviert, deswegen spielt das für mich jetzt gar keine so große Rolle. Ich habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich dann zum Teil auch recht unkonzentriert war bei Wettkämpfen und gerade auch bei den 100 Metern spielt der Kopf eine extrem wichtige Rolle. Auch das Thema Konzentration, natürlich auch noch andere Sachen spielen mit rein. Dementsprechend haben wir das dann irgendwann angegangen, aber es hätte noch in einem viel größeren Ausmaß stattfinden müssen. Ich war mal bei einer Podiumsdiskussion mit dabei, da war die Siebenkämpferin Caroline Schäfer, ist ja eine der besten deutschen Siebenkämpferinnen. Und die hat es eigentlich mal auf den Punkt gebracht, die hat gesagt, was bringt's dir, wenn du körperlich topfit bist, austrainiert bist und dann stehst du da bei einer Weltmeisterschaft und plötzlich spielt der Kopf nicht mit. Dann ist es einfach, dann bringt dir alles andere auch nichts und dementsprechend ist es mit einer der wichtigsten Punkte heute im Leistungssport, der auch immer weiter in den Fokus rückt.
Und ja. Oder du bist halt nicht konzentriert und hast Fehlstarts, so wie, ich habe dein Bild, ich glaube 88 war das Jürgen Hingsen beim Zehnkampf gegen Daley Thompson damals.
Ja. Dreimal
und gleich in der ersten Disziplin, ja, und dann zack, hast du dich jahrelang darauf vorbereitet und dann machst du sowas und bist dann raus. Da habe ich echt mitgelitten, ja, mit dem Jürgen.
Ja, und genau darum geht's. Oder eben auch der Umgang mit Drucksituationen, wie fokussiere ich mich da, wie der Druck ist ja da bei bestimmten Rennen, wie gehe ich damit um, wie kann ich das vielleicht auch kanalisieren, dass mich das Ganze nicht lähmt. Also dieses Thema Mindset, das ist so groß. Und wie gesagt, das ist mit einer der wichtigsten Punkte, gerade wenn man auch an Wettkämpfen teilnehmen will. Wie sieht das bei euch im Triathlon aus?
Ja gut, ich sag mal, die Top-Pros heutzutage haben halt schon Mentaltrainer größtenteils, die sie halt auf gewisse Rennsituationen einstellen. Also ich habe mal in den 90ern habe ich mal ein Mentaltraining, also so eine Art Vortragssession halt mitgemacht mit Toni Hasler und Natascha Bartmann. Natascha Bartmann war damals eine aufstrebende Triathletin, hatte, glaube ich, schon Hawaii einmal gewonnen. Letztendlich hat sie es, glaube ich, 6 oder 7 Mal gewonnen. Und hat auch hier schon einige Gäste zu Gast, die mit ihr zusammen trainiert haben. Und die haben als eine, würde ich mal sagen, der ersten halt irgendwie so das ganze Thema Mindset-Mentaltraining halt in den Triathlonsport etabliert oder reingebracht. Sie hatte damals so erzählt, dass zum Beispiel so im abschließenden Marathon war sie eine Zeit lang bei Rennen immer so gegen eine Wand gelaufen. Also im Prinzip mental, aber auch körperlich dann, halt so bei Kilometer 30, so bekannt. Und im Prinzip haben die das halt mit Mentaltraining, aber auch mit Sporthypnose im Prinzip oder auch mit Visualisierungstechniken so hinbekommen, dass diese Mauer mental im Kopf nach vorne geschoben worden ist. Und Natascha dann, als sie so bei Kilometer 30 war, im Prinzip diese Mauer schon längst überwunden hatte und dann einfach weitergelaufen ist. Oder wenn es halt schwierig wurde, dann halt irgendwie so ein Bild etabliert wurde. Also ich hatte mal Nils Görke hier zu Gast, ist ein Triathlon-Trainer aus Hamburg und der hat mit ihr eine Zeit lang zusammen trainiert und der hat ihm erzählt, der hatte mal eine Schwimmsession mit ihr zusammen, wo es echt ein hartes Set war und zum Schluss hatte dann der Toni zu ihr gesagt, so und jetzt stell dir vor, du wärst ein Hai. Und dann hat er sie ihr so, er war in der Bahn neben ihr und hat so rübergeschaut zu Natascha und dann hatte er so echt festgestellt, wow, die verändert ihren Blick komplett, also und auch so ihr Auftreten dann und ihr so das gesamte Gesicht hatte sich dann verändert. Und dann hat sie echt so über diese Visualisierungstechnik nochmal alles aus sich rausholen können und durch diese Bilder. Also es ist einiges möglich. Es steckt noch in den Anfangsschuhen, würde ich mal sagen, im Triathlon, weil größtenteils die Trainer halt noch so darauf achten, so den Körper nur allein zu trainieren. Ja. Aber ich sag mal, wenn der Kopf nicht mitspielt und was weiß ich, wenn halt ein Konkurrent von dir an dir vorbeizieht, wie gehst du damit um? Ja. Im Prinzip, ich schaue gerade eine Doku über die Tour de France, da ist es genauso, ja. Gerade in der Tour de France ist es noch tougher. Da werden noch und nöcher halt irgendwie Attacken gesetzt und wenn du dann halt nicht mitgehst, dann drohst du vielleicht halt irgendwie die Tour zu verlieren. Und wie gehst du halt mit solchen Drucksituationen um? Da ist extrem Druck, ja, weil auch deutlich noch viel mehr Geld drin steckt im Sport als im Triathlon, würde ich mal sagen. Aber das kommt so langsam, sage ich mal, im Triathlonsport. Ja,
aber ich sag mal, solange alles rund läuft, muss man sich da vielleicht nicht ganz so große Gedanken machen, aber wenn dann plötzlich gerade in der Wettkampfsituation irgendwas Unvorhergesehenes passiert, du hast angesprochen, irgendwie ein Angriff von einem Konkurrent, Konkurrentin oder vielleicht auch irgendwie ein technisches Problem oder irgendwas anderes, was nicht zu dem gewohnten Schema passt, dann muss man halt lernen, damit umzugehen und dann braucht man auch irgendwelche Tools, die einen dann in dieser Situation weiterhelfen, weil ansonsten baut man da Blockaden auf und dann ist vielleicht der ganze Wettkampf hin, was wirklich nicht sein muss. Du hast es angesprochen, auch diese Visualisierung. Bei mir war mal Katharina Heinig im Podcast zu Gast, Katharina Steindruck mittlerweile. Die hatte auch ab und zu mal ähnlich bei Kilometer 30 Blockaden und die hat das dann über ein Mantra, die hat dann immer wieder sich was im Kopf, so einen Spruch vorgesagt, ich sag mal, diese Blockade mehr oder weniger zu ignorieren oder über diesen Punkt hinauszugehen. Und das hat ihr dann bei vielen Rennen geholfen, dann einfach es bis zum Schluss durchzuziehen. Also das ist da auch schon mittlerweile sehr, sehr verbreitet und ja, einfach ein sehr, sehr wichtiger Bereich im Wettkampfsport.
Ich stelle mir das auch bei Sprintern halt so vor, ja. Ich meine, du hast toll trainiert, dann kommst du zum Wettkampf und siehst erstmal die anderen und denkst dir, oh shit, die haben auch trainiert. Und das, boah, der sieht aus wie Schrank, ja. Und Und dann treten die wahrscheinlich auch so auf, so nach dem Motto, hey, hier, du hast einen riesen L auf der Stirn, geh nach Hause. Ja. So das ganze Mental Game wahrscheinlich findet da auch größtenteils statt, was man vielleicht so als wenn man als Zuschauer im Stadion sieht man das, aber ich denke mal, vor dem Fernseher kriegt man das deutlich weniger mit. Aber ich kann mir vorstellen, so bei 100 Meter Rennen, dass da schon so taffe mentale Games halt im Vorfeld ablaufen. Ne?
Absolut, absolut. Ist es so? Gerade bei den 100 Metern ist es ja so, da ist ja kein Platz für den kleinsten Fehler. Also angenommen, du kommst in ein Finale rein, die Leistungsdichte ist extrem knapp, alle sind wirklich fit und da geht es wirklich im Prinzip nur noch um den Kopf und dass du ein technisch sauberes Rennen ablieferst, hast 10 Sekunden Zeit dafür, da gibt's nichts zu korrigieren, das muss einfach passen, von vorne bis hinten. Und allein das zu wissen, baut einen Druck auf und gerade dann auch vor Finals ist es so, du kommst erstmal in den Callroom, nennt sich das in der Leichtathletik. Das ist dann nochmal ein Raum neben dem Stadion oder auch ein Zelt im Stadion aufgebaut. Da werden dann auch nochmal die Spikes kontrolliert, Startnummern und geguckt, sind alle da. Man geht ja dann auch gemeinsam in das Stadion rein und dann sitzt du halt auch schon eine Viertelstunde mit der Konkurrenz zusammen und da ist dann natürlich auch, sind dann auch so Mindgames natürlich auch an der Tagesordnung. Und weil jeder natürlich weiß, wenn man die Konkurrenz dann vielleicht so ein bisschen verunsichern kann, gibt es für einen selbst dann einen gewissen Vorteil im Rennen. Und man sieht es zum Teil den Leuten auch an, wenn man dann im Callroom ist, ob jemand verunsichert ist oder nicht, ob das für ihn ein gutes Rennen wird oder nicht. Weil wenn man da zu gestresst schon ist und ich sag mal, ein bisschen Stress tut gut, der Druck, den brauchst du, um die Leistung dazu abzuliefern, aber wenn du zu früh zu viel Stress hast, dann bist du schon platt, wenn du in den Startblock gehst Und dann kannst du da nicht mehr so performen, wie wenn du genau dieses Level hältst. Und das ist schon etwas, was man dann, ich sag mal, spätestens bei Vorfinalläufen bei deutschen Meisterschaften schon deutlich mitbekommt. Und das ist eben auch da sehr wichtig, sich da irgendwie rauszunehmen oder bestimmte Techniken zu haben, um sich da nicht zu sehr von beeinflussen zu lassen.
Hast du selber auch so Mental Games gespielt?
Ich war da eher bei mir. Also ich habe so lange wie möglich immer Musik gehört. Ich habe immer versucht, nochmal das Rennen zu visualisieren. Also wie gehe ich aus dem Block? Wie sind die technischen Abläufe? Und dass ich mich da gar nicht so auf die anderen fokussiert habe. Ich habe dann auch nicht viel gesprochen. Es gibt da welche, die reden da ohne Punkt und Komma. Ich war da eher bei mir und habe das versucht auszublenden, weil ich eben auch wusste, wenn ich mich da zu sehr drauf einlasse, dass mich das dann eher noch unkonzentrierter in den Startblock gehen lässt.
Ich sag mal, sowas lernst halt nur in Wettkämpfen. Ja, ich glaube, das ist schwer in Training zu simulieren.
Ja, das geht nicht im Training. Also auch, ich sag mal, man sollte schon immer in einer möglichst guten Trainingsgruppe sein, guten Trainingsumfeld. Also es ist halt immer schwierig, wenn man in seiner Trainingsgruppe der Schnellste oder die Schnellste ist, weil das dann auch für die Weiterentwicklung nicht ganz so förderlich ist. Deswegen ist so eine gewisse freundschaftliche Konkurrenzsituation in der Trainingsgruppe, die ist schon nie verkehrt, aber man kann in einem Training so eine Stresssituation nicht aufbauen. Es gibt Trainingsinhalte oder Trainingsläufe, die bilden so ein bisschen oder da bauen so ein bisschen Wettkampfspannung auf, aber solche Situationen wie im Callroom, das kriegst du im Training nicht hin.
Entstehen da Freundschaften über die Zeit, die vielleicht noch heute Bestand haben?
Ja, definitiv. Also sowohl innerhalb der Trainingsgruppen als auch mit, ich sag mal, ehemaligen Konkurrenten, da stehe ich noch viel im Kontakt. Natürlich auch jetzt auch deutlich mehr durch den Podcast. Da ist es nochmal, glaube ich, was anderes, als wenn ich den jetzt nicht hätte. Aber dadurch, dass man sich ja häufig auf Wettkämpfen sieht, gerade bei den größeren Meetings in Deutschland, trifft man dann auch immer oft die gleichen oder dass man auch häufig im gleichen Trainingslager ist, weil ich sag mal so die Haupttrainingslagerorte sind die, da sammelt sich dann fast ganz Europa, was die Sprinterinnen angeht und so Freundschaften, die bleiben bestehen, definitiv.
Hast du damals den Leistungssport, hast du da nebenbei studiert oder wie hast du das gemacht?
Ich war in der Sportfördergruppe bei der Polizei in Hessen. So 2000 und jetzt muss ich überlegen, 2005 wurde die Sportfördergruppe hier in Hessen bei der Polizei ins Leben gerufen und ich bin dann quasi in den zweiten Jahrgang gekommen und das war dann eben, man wird studiert bei der Polizei in Hessen für den gehobenen Dienst, das nannte sich damals Diplom-Verwaltungswirt, Fachrichtung Polizei, heute ist das ein Bachelor-Studiengang. Und das war dann aber so, dass eben das Studium gestreckt wurde von 3 auf 4,5 Jahre, so dass man eben mehr als ausreichend Zeit hatte für Trainingslager, für Wettkämpfe, für das normale Training, Physiotherapie etc. Und das war wirklich sehr, sehr gut zu handeln.
Ich frage deswegen, weil ich glaube, da hat sich an der Gesamtsituation leider noch nicht so viel geändert, dass Leistungssportler teilweise auch von der Hand in den Mund leben. Also im Triathlon, manche Profis wissen nicht, wie sie den nächsten Monat bestreiten sollen finanziell.
Ja.
Und von daher ging halt die Frage, ob, ich meine, wenn du sowas halt im Hintergrund gehabt hast, dann war es im Prinzip halt finanziell, du hattest ein bisschen Stabilität drin, sage ich mal.
Ja, absolut. Also das war wirklich ein Punkt, da konnte ich mich glücklich schätzen. Und das ist auch wirklich so einer der größten Knackpunkte, glaube ich, im deutschen Leistungssport, die Finanzierung, weshalb dann aus dem Jugend- und Juniorenbereich nicht mehr allzu viele Talente im aktiven Bereich ankommen. Weil in diesem Jahr waren auch U23-Europameisterschaften in der Leichtathletik. Da hat Deutschland mit Abstand den Medaillenspiegel angeführt. Bei den Weltmeisterschaften der Aktiven haben wir in diesem Jahr leider keine Medaille geholt, aufgrund verschiedenster Gründe. Und es ist nicht so, dass wir in Deutschland keine Spitzensportlerinnen und Sportler hätten, aber es ist wirklich so, dass gerade in dieser Übergangsphase dann vom Jugend-Juniorenbereich zum aktiven Bereich sehr, sehr viele wegbrechen aufgrund der Finanzierungsfrage.
Was mega schade ist, ja.
Ja.
Ja, ich hoffe, dass sich das auch in Zukunft vielleicht ändert, dass da ein bisschen Umdenken passiert, weil ansonsten möchte ich jetzt nicht sagen, wie das sich dann Leistung nicht mehr lohnt, aber da muss man natürlich halt schon so selber als Sportler halt mir schauen und so die Rechnung aufmachen. Lohnt sich das? Ja. Und weil, also auch im Triathlonsport zum Beispiel, manche Profis gehen zu Rennen, wo relativ wenig Konkurrenz ist, um ein bisschen Einnahmen zu haben. Aber das sind natürlich dann B- oder C-Rennen, die halt nicht so große Visibilität haben, wodurch sie dann auch nicht unbedingt halt Sponsoren wieder anlocken, weil ja, die springen eher auf die Ergebnisse bei richtig großen Rennen halt. Ja, das ist eigentlich schade und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird innerhalb der nächsten Jahre.
Und? Ja, da bin ich auch gespannt. Und ich glaube, wenn man es als Gesellschaft so akzeptiert, dass man da nicht so viel Förderung hineinstecken möchte, dann muss man, glaube ich, auf der anderen Seite auch akzeptieren, dass es dann am Ende des Tages nicht mehr so viele Medaillen gibt. Also das, man kann ja sagen, okay, wir haben, das hat nicht diesen Stellenwert bei uns, dann finde ich es nur auf der anderen Seite schwierig, auf den Sportlerinnen und Sportlern herumzureiten, wenn dann keine Medaillen nach Hause gebracht werden, weil der Sport eben in anderen Ländern einen deutlich größeren Stellenwert mittlerweile hat als bei uns. In meiner aktuellen Folge mit einem Sprinter Felix Frühn, der war in diesem Jahr bei den World University Games, also den Studentenweltmeisterschaften. Das ist so nach den Olympischen Spielen das zweitgrößte Multisport-Event der Welt. 14.000 Teilnehmer weltweit. In Deutschland kriegt man gar nicht so viel davon mit. Im Stadion 40.000 Leute. Und in anderen Ländern ist es so, zum Beispiel im Fechten in Asien, dass da der Gewinner der dieser Studentenweltmeisterschaften 100 bis 200.000 Euro als Prämie erhält. Das ist bei uns nicht der Fall, da gibt es überhaupt keine Prämie. Aber das sind dann natürlich auch andere Anreize und das bietet dann natürlich auch ganz andere Möglichkeiten für Sportlerinnen und Sportler, da sich auf diesen Leistungssport zu fokussieren. Wenn man sagt, okay, wir möchten diese Summen da nicht in die Hand nehmen, dann ist das in Ordnung. Nur wie gesagt, dann ist es auch, muss es auf der anderen Seite auch in Ordnung sein, wenn dann eben andere Länder an uns vorbeiziehen im Medaillenspiegel.
Ja gut, ich beobachte es halt von außen, weil ich lebe in Frankreich seit ein paar Jahren. Und was habe ich neulich gesehen? Genau, Bundesjugendspiele sind auch weg, ne? In Deutschland?
Das ist tatsächlich ein Missverständnis. Also die sind nicht weg, da die finden
auch weiterhin statt. Aber es gibt keine Siegerehrung oder Sieger- und Ehrenurkunde.
Es wird nicht mehr so genau gemessen. Es geht dann eher um bestimmte, sagen wir mal im Weitsprung, dass man in eine bestimmte Zone, in die gelbe, rote oder blaue Zone springt und dass man nicht mehr auf den Zentimeter genau misst. Aber so an sich, die Bundesjugendspiele, die bleiben bestehen, aber das Konzept wird umgewandelt. Und ich glaube auch nicht, dass das tatsächlich einen Einfluss hat auf den Medaillenspiegel bei irgendwelchen Weltmeisterschaften, weil dann tatsächlich, wenn es dann um den Leistungssport geht, die Bundesjugendspiele dann, glaube ich, nicht mehr ganz so relevant sind.
Wie viele Folgen hast du bereits online mit deinem Main-Athlet? By the way, Main nicht mit EI, sondern mit AI, ja, wie Rhein-Main.
Ganz genau. Mittlerweile sind es 250 Folgen und ja. Also viele Gäste aus der Leichtathletik, Trainerinnen, Trainer, Mentaltrainer waren auch schon mit dabei, Ernährungsberaterinnen, Ernährungsberater, eben viele Personen, die auch für den Sport wichtig sind.
Also da gehört auch schon einiges dazu, überhaupt über so einen langen Zeitraum dran zu bleiben, so viel Content rauszupacken, weil vielen Hörern ist ja gar nicht bewusst, wie viel Zeit da reinfließt, ja, um vielleicht eine Stunde, anderthalb Stunden halt Content zu erstellen, weil du musst erstmal den Gast halt nie ansprechen, dann gemeinsam Termin finden, dann das Gespräch vorbereiten, aufnehmen, nachbearbeiten, vermarkten, etc. Ja. Da geht viel Zeit rein, ne? Respekt dafür.
Ja, das entwickelt sich dann, glaube ich, auch über die Zeit, dass man da auch Erfahrungen hat und dass alles nicht mehr ganz so große Zeitfresser sind wie, ich sag mal, auch in den ersten 5, 6 Folgen.
Klar, sicher. Mit der Zeit entwickelt sich so eine Art Routine und da schneidet man nicht mehr jedes M raus, sondern es ist auch drin, weil es einfach authentischer ist. Ja, was hast du so gelernt durch deine Podcasts, die du bislang veröffentlicht hast, 250 Folgen? Also so, über dich selbst vielleicht auch?
Mich hat auch grundsätzlich bei dem Podcast angetrieben, so die Fragestellung, warum sind die so erfolgreich? Also es waren ja auch schon Malaika Mihambo, Niklas Kaul, Leo Neugebauer mit dabei, also Gina Lückenkämper, also wirklich Deutschlands beste Leichtathleten. Ich habe mich mal gefragt, warum sind die dann wirklich Weltspitze? Und es ist dann doch vielschichtig, warum jemand dann es so weit bringt. Also ich war, wie gesagt, früher immer so ein bisschen auf dem Trichter, ich bin in einem guten Trainingsumfeld, über die Ernährung muss ich mir jetzt eigentlich keine großen Gedanken machen, Mindset spielt keine Rolle, aber das sind alles Punkte, die wirklich mit in den sportlichen Erfolg reinspielen. Genauso das Trainingsumfeld, Zeitmanagement, Verletzungsprophylaxe, auch ein ganz großer Bereich. Und das ist was, was ich mir so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben habe, so die Erfahrung aus dem Podcast auch an andere weiterzugeben. Einfach zu schauen, wie bist du aufgestellt, wo kannst du vielleicht noch deine Potenziale besser nutzen, und um anderen Sportlerinnen und Sportlern zu zeigen, hey, es gibt viel, viel mehr Stellschrauben, an denen du drehen kannst, die dann am Ende des Tages einen vielleicht auch sehr, sehr großen Effekt auf deinen sportlichen Erfolg haben können. Das ist, glaube ich, so das Hauptlearning, okay, was ich aus dem Podcast mitgenommen habe.
Das heißt, du bietest auch Coachings an, oder wie?
Ja, genau. Ganz genau. Das ist sowas, weil sowas hätte ich mir damals gewünscht, oder sagen wir mal so, ich hätte es damals gebraucht. Und ich glaube, neben dem der eigentlichen Trainingsgestaltung gibt es viel, viel mehr, was in den sportlichen Erfolg hineinspielt. Und dessen ist man sich, glaube ich, manchmal gar nicht so bewusst, wenn man in diesem Sportler-Hamsterrad steckt.
Okay. Das heißt, das bietest du wem an? Nur Leistungssportler, die so auf dem Weg zur Spitze sind, oder
wen, tatsächlich sprichst du da an? Jeder, der oder die ein sportliches Ziel hat, das muss gar nicht der Einzug zu den Olympischen Spielen sein, sondern das kann auch einfach der erste Marathon sein, der erste Wettkampf oder der zweite Wettkampf. Also es ist unabhängig von dem Leistungsniveau. Es geht eher darum, dass jemand die Motivation hat, sich zu verbessern und vielleicht nochmal einen Blick von außen zu bekommen, um ungenutzte Potenziale einfach mal aufzuzeigen.
Okay. Spannend. Das heißt, interessierte Hörerinnen und Hörer jetzt meines Podcasts, die da mehr darüber erfahren wollen, wo können die das?
Auf meiner Internetseite www.meinathlet.de, und ich würde dir auch einfach nochmal einen Link dazu schicken, und wenn jemand Interesse hat, kann er mir auch gerne einfach info@meinathlet.de schreiben.
Da verlinken alles in die Shownotizen, so dass du da draußen dich dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl da hinklicken kannst und mehr über das Angebot von Benjamin erfahren kannst, mehr über seinen Podcast erfahren kannst. Und ich denke mal, dein Podcast ist auch überall streambar in Apple Podcast, Spotify, und hast nicht gesehen, ne?
Richtig, ja, überall, wo es Podcasts gibt.
Hast du mal zusammengerechnet, wie viele Stunden an Content du anbietest aktuell?
Oh, tatsächlich nicht. Das muss ich mal machen. Würde ich dir dann schicken, und vielleicht kann man es auch, das ist eine gute Frage, vielleicht kann man das auch noch in die Shownotes packen. Es wird die ein oder andere Stunde gewesen sein.
Ja. Ich hatte das mal so neulich halt so mal so durchgerechnet. Kommen einige Tage zusammen.
Ja.
Benjamin, mir hat's mega Spaß gemacht. Erstmal vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast. Ja, weil immer wieder Spaß, andere Podcaster kennenzulernen, über ihre Reise mehr zu erfahren. Und ich hätte stundenlang mit dir weiterquasseln können. Ich würde vorschlagen, das nächste Mal, wenn ich in Deutschland bin, weil ich habe Family im Frankfurter Raum, dann sage ich dir einfach Bescheid und treffen wir uns mal in der Offline-Welt. Hast du Bock dazu?
Ja, sehr gerne. Also du bist immer herzlich eingeladen, und dann gehen wir auf der Berger Straße in Frankfurt am besten wahrscheinlich einen Äppler trinken.
Das machen wir, auf jeden Fall. Gebe ich dir rechtzeitig Bescheid. Hier, dann noch weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast, Mein Athlet Podcast, und bleib dran. Ja, let's stay in touch. Klasse.
Dann dir noch einen schönen Tag.
Dir auch. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war eine neue Interview-Podcast-Folge des Triathlon Podcasts, dem Original, und das bereits seit 2013. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden bzw. folge und bewerte den Podcast in Playern wie Apple Podcast, Spotify und vielen weiteren. Wenn du mehr über den heutigen Gast erfahren magst, dann schau unbedingt in die Shownotizen dieser heutigen Folge, wo ich alle weiterführenden Links aufliste. Und wenn du die heutige Folge kommentieren möchtest, dann mach das bitte in Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel in Facebook, Instagram und Co. Ganz, ganz wichtig, wenn du selbst eine interessante Geschichte zu erzählen hast oder jemanden kennst, der seine Geschichte unbedingt hier erzählen sollte im Podcast, dann gib dir einen Ruck und kontaktiere mich direkt entweder per Social-Media oder per Mail an die info@triathlon-podcast.de. Mein Name ist Marco Sommer, freue mich mega, dass du heute wieder zugehört hast hier beim Triathlon Podcast, und bis zur nächsten Folge, bleib gesund, unfallfrei, verletzungsfrei und natürlich auch sportlich. Dein Marco.